Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
März, die Sängerin der Nacht. Es war 5 Uhr morgens und die Amsel sang. Ich stand auf dem Weg, der in den Botanischen Garten von Oslo führt. Die Pforte war nachts abgeschlossen, aber ich kannte eine Stelle, wo man leicht über den Zaun klettern konnte. Der Garten war besonders schön, wenn es eigentlich verboten war, sich dort aufzuhalten. Die letzten Tage waren bereits frühlingshaft gewesen und der Asphalt auf dem Fußweg war von den braunen und feuchten Blättern des vergangenen Jahres ganz glatt. Außerhalb der Leuchtkegel der Straßenlaternen konnte ich gerade so die Konturen der großen Bäume erahnen. Der Himmel war nicht mehr pechschwarz, sondern schon eher dunkelblau. Zwischen den Liedstrophen der Amsel hörte ich ein Auto vorbeifahren, dessen Musik aus den Lautsprechern immer leiser wurde, als es in der Saasstraße verschwand. Ich hatte dem Gezwitscher schon eine Weile lang gelauscht. Es klang wie eine Art Free Jazz. Flötenartige Töne, die von anderen, schiefen und wild springenden Tönen abgelöst wurden. Den Liedstrophen folgten Pausen, wie bei einem Redner, der damit das, was er gerade eben gesagt hatte, noch einmal unterstreichen wollte. Ich ging an lichten Hecken und kleinen Pfützen vorbei. Der Gesang begleitete mich auf meinem Weg durch den Garten. Doch der Vogel selbst war nirgends zu entdecken, bis ich den Zaun auf der anderen Seite des Gartens erreichte. Einige Meter vom Zaun entfernt saß der kohlrabenschwarze Vogel und betrachtete mich mit seinen schwarzen, runden, gelb eingerahmten Augen. Der gelbe Schnabel zeigte in einem provokanten Winkel schräg nach oben. Dann hüpfte die Amsel ein paar Mal über das braune Gras und erhob sich in die Luft. Vielleicht fühlte es sich ungewöhnlich an für mich, sie ins Halbdunkel davonfliegen zu sehen, weil nicht viele Vögel nachtaktiv sind. Doch der Gesang riss nicht ab. Normalerweise lausche ich keinem Vogelgesang. Er klingt einfach als frühlingshafte Tonspur bis irgendwann in den Vorsommer hinein. Und dann nicht mehr. Doch jetzt war noch Nacht. Ich musste nirgendwo hin und nichts fühlte sich wichtiger an. Vielleicht blieb ich deshalb unter einer der Buchen stehen. Einige Minuten lang stand ich ganz still und lauschte den runden Tönen, während sich der Himmel über mir immer heller färbte. Der Gesang der Amsel begleitete mich den gesamten Weg bis nach Hause in meine Blockwohnung, ein paar Straßenzüge weiter entfernt. Die menschenleeren Straßen hatten für mich plötzlich einen leichten Anstrich von Wald. Als ich am nächsten Tag aufwachte, dachte ich zuallererst an die Amsel. Ich machte mir einen Kaffee und dachte an diesen Vogel, der im Dunkeln singt. Warum war er mitten in der Nacht aktiv? Für wen sang er? Gesucht wird ein erfahrener Partner. Wenn man aus einer Hecke heraus einen SMS-Ton hört, dann liegt da nicht notwendigerweise jemand auf der Lauer und spioniert einem nach. Der Ton kann auch von einer Amsel kommen, die von einem Smartphone inspiriert wurde. Das sagte ein Mann im ruhigen Dialekt der Leute aus der zentralnorwegischen Region Trøndelag, der unter seiner Schirmmütze einen halb Meter langen Zopf hervorlugen ließ. Wir waren ungefähr 15 Leute, die sich an diesem Märzmorgen mit Fjällräven, Wanderhosen und praktischen Schuhen ausgerüstet im Nieselregen getroffen hatten. Neben mir stand eine ältere Dame mit dem größten Teleobjektiv, das ich jemals gesehen hatte. Wenn ich Leuten von meinem Erlebnis mit der Amsel im Botanischen Garten erzählte, zeigte sich, dass es viele gab, die diese Amsel entweder gesehen oder ihren melancholischen Gesang gehört hatten, wenn sie von der Nachtschicht oder einer Kneipentour nach Hause gingen. Niemand jedoch konnte mir erklären, warum sie nachtaktiv ist. In den nachfolgenden Diskussionen wurde mir klar, wie wenig ich darüber wusste, warum Vögel eigentlich singen. Ich hatte früher Kommilitonen, die von Vögeln so besessen waren, dass sie gerade mal so ihren Bachelor schafften. Alle Abschlussprüfungen fielen ja aufs Ende des Frühjahrssemesters, genau in die Zeit also, wo man überall im Land, sogar an den abgelegensten Orten, seltene Vögel entdecken und hören konnte. Wenn nun wir Studenten unsere Multiple-Choice-Fragebögen zur theoretischen Evolution ausfüllten, lagen die anderen hinter einer Hecke und freuten sich, dass sie durch ihr Teleobjektiv wieder eine seltene Spechtart oder einen weiteren Vertreter der Fliegenschnäpper entdeckt hatten. Ich hatte mich damals schon gefragt, was sie an den Vögeln so ungeheuer faszinierte. Nun hatte ich den Impuls bekommen, dem einmal nachzugehen. Ein paar Wochen nach meiner Begegnung mit der Amsel hatte ich mich in den Zug nach Levagne, einer kleinen Stadt im Norden der Region Drøndelag, gesetzt, um mehr über Vögel und ihren Gesang zu erfahren. Es war unser erster Kurstag und wir befanden uns in einem Park mitten in Levagne. Es nieselte und die Bäume umgab ein nasskalter Nebel. Ich hatte mein Fernglas um den Hals hängen. Odin, der Typ mit dem Zopf, war unser Lehrer im Vogelkurs und hatte bereits meine Neugier erregt. Deshalb hatte ich ihn gegoogelt und erfahren, dass er früher einmal Didgeridoo gespielt hatte. Ich hatte den Verdacht, dass der Zopf wohl das Überbleibsel seiner ehemaligen Haarpracht gewesen war. Die Amsel ist, so erklärte uns Odin, ungeheuer gut darin, Töne nachzuahmen und sie in ihren Gesang einzuflechten. Man hat von Amseln gehört, die sich wie Sirenen von Rettungswagen anhören oder wie Katzenjunge, quietschende Türen und der Song Barbie Girl von Aqua. Doch nicht nur die Amsel ist gut im Nachahmen. Es gibt viele Vogelarten, die die Laute, die sie hören, in ihren Gesang einbauen. Die besten unter ihnen ahmen den Sound und das Timing perfekt nach. Eine norwegische Lokalzeitung berichtete von einem Star, der auf einem Bahnhof die Pfeife für das Abfahrtssignal so gut nachahmte, dass die Züge nur seinetwegen zu früh abfuhren. Vögel richteten sich nicht immer danach, was die Menschen wollen. Wissenschaftler, die einmal versuchten, mithilfe eines Tonbandes eine Gruppe Stare neue Lieder beizubringen, mussten zu ihrer Enttäuschung entdecken, dass die Stare die neuen Melodien nicht lernen wollten. Was aber nach und nach in den Gesang der Stare übernommen wurde, war das Anstellen des Kassettenrekorders, das Rauschen der Kassette und das Husten der Wissenschaftler. Es gibt viele Theorien dafür, warum viele Vogelarten Töne nachahmen, so Odin. Eine Erklärung könnte sein, dass sie ihre Lebenserfahrung zeigen wollen. In einem guten Lied lässt der Vogel die Töne mit einfließen, die er zuvor in seinem Leben gehört hatte. Und je länger dieses Leben währt, desto mehr neue Töne finden Eingang. Die Vögel, die auf anderen Kontinenten der Welt überwintert hatten, haben dort auch den Gesang anderer Vogelarten, auch andere Autoalarme und Klingeltöne gehört und nehmen die Komponenten dieser neuen Töne in ihren Gesang mit auf. Ein Gesang, der viele Imitationen enthält, ist somit das Äquivalent eines inhaltsreichen Instagram-Kontos in der Vogelwelt, inklusive der Bilder von Orten, an denen die Vögel gewesen sind. Der Gesang zeigt Konkurrenten und potenziellen Paarungspartnern, dass der Sänger bereits genug Zeit hatte, neue Melodien zu erlernen. Indirekt heißt das, dass er oder sie überleben kann. Eine extrem sexy Fähigkeit in der Vogelwelt, die Vögel gerne an ihren Nachwuchs weitergeben möchten. Bei einigen Arten werden die Vögel mit den kompliziertesten Gesängen belohnt, und zwar mit einer zusätzlichen Paarungsmöglichkeit. Mit den Geräuschen in der Stadt hat der Mensch den Vögeln ein neues Musikrepertoire zur Verfügung gestellt, aus dem sie Melodien schöpfen können, wie beispielsweise der besonders unter Staren in Kopenhagen populäre Nokia-Klingelton zu Beginn der 2000er Jahre. In seinem Buch The Sound Approach to Birding schreibt Mark Constantine, dass nicht nur die individuelle Lebenserfahrung den Gesang eines Vogels beeinflusst, sondern auch dessen Modus oder Zustand, zum Beispiel der Grad der sexuellen Erregung. Viele Singvogelarten singen schon vor der Brutsaison und nicht nur auf das eigene Revier beschränkt. Typischerweise ist dieser Gesang noch viel leiser und erregt deshalb bei anderen Vögeln keine Aggressionen. Ist der Vogel auf Brautschau, wird der Gesang sexuell aufgeladen. Jede Vogelart hat also nicht nur einen Typ Töne und Gesänge, sondern viele. Und alle sind voller Informationen, sowohl über den Absender als auch über dessen Kontext. Solche Gesänge erfüllten nun den Wald im Park, in dem wir standen. Der Frühling war hier im Norden kürzer gewesen als zu Hause. Die Bäume waren noch immer nackt. Das Waldstück hier im Park war ein Konzertsaal, in dem ein Symphonieorchester ohne Dirigent spielte und jeder Musiker dabei nachdrücklich sein eigenes Stück. Nur die Bewegungen in den Zweigen verrieten, dass die Töne nicht von den Bäumen selbst kamen. Ein Zweig vibrierte, Regentropfen, die an ihm hingen, tropften nach unten. Jemand war auf ihm gelandet oder war davongeflogen. Einer der Kursteilnehmer, ein älterer Herr, stieß ein Psch aus und zeigte auf einen Baum. Vom Baum entströmte eine Melodie, die mir bekannt vorkam, die ich allerdings nicht einzuordnen wusste. Ein Buchfink bedeutete uns Audyn. Der paarungsbereite Buchfink pflegt eine festgelegte und leicht wiedererkennbare Melodie, eine jener wenigen Vogelgesänge, die ich kenne. Ich hörte genauer hin und da konnte ich tatsächlich die charakteristische, fallende Melodie, durchmischt von anderen Tonfragmenten, erkennen. Audyn erklärte uns, dass Jungvögel bei vielen Arten anders singen als ausgewachsene Exemplare. Sie zwitschern in einem anhaltenden Strom von Tönen, testen Melodien aus und sind eher damit beschäftigt, eigene Fertigkeiten zu üben, als die Antwort auf ihren Gesang abzuwarten. Der Buchfink, den wir hörten, war ein etwa einjähriger Vogel, der sich noch nicht auf den artentypischen Gesang festgelegt hatte. Unsere plaudernde Gruppe war nun lautlos und konzentriert. Raspelnde, spröde und runde Töne vermischten sich. Eine Palette von Huit, Tweit und Sitt. Ein erhobener Zeigefinger besagte, dass jemand von uns etwas Neues gehört hatte, und wir standen erstarrt da, bis alle anfingen, durcheinander zu reden. Was hatten wir da gerade gehört? Was für ein Gesang war das? Ich bekam eine Ahnung, dass wir einer komplexen Kommunikation beiwohnten, aber nur ein klitzekleines bisschen davon verstanden. Im Biologiestudium hatten wir gelernt, dass nur die Männchen singen. Der Gesang des Männchens dient dazu, anderen Männchen die Information zu senden, dass dieses Revier bereits vergeben ist, anderen Weibchen zu erkennen zu geben, wie viril man ist, und ihnen gleichzeitig zu bedeuten, dass sie willkommen sind. Das Ganze hat aber mehr Nuancen. Der Gesang der Weibchen wurde in der Forschung oft nicht beachtet, ganz einfach deshalb, weil kaum jemand genau hingehört hatte. Innerhalb der Arten, in denen sich die Männchen und Weibchen sehr ähneln, kann man singende Individuen unwillkürlich für Männchen gehalten haben. Der Vogel singt, also ist es ein Männchen. Das wiederum bedeutet, dass nur Männchen singen. Auch erklingt der Gesang der Weibchen anders als der der Männchen nur periodenweise im Laufe der Brutzeit. Wenn der Gesang der Weibchen von Wissenschaftlern aufgeschnappt wurde, hat man ihn früher oft mit Abweichungen erklärt, die man mit einem unnormal hohen Niveau von Geschlechtshormonen bei den jeweiligen Weibchen begründet hatte. Neue Forschung besagt, dass wohl bei über 60% der Singvögel auch die Weibchen singen. Diese Erkenntnis kommt schon einer kleinen Revolution gleich. Wie die Männchen haben auch die Weibchen verschiedene Gründe, um zu singen. Starrweibchen beispielsweise singen, um einen Paarungspartner anzulocken. Singarmer Weibchen, um ihr Revier gegen andere Weibchen zu verteidigen. Bei verschiedenen Arten singen die Weibchen mit ihren jeweiligen Partnern im Duett. Eine These ist, dass sie damit einem möglichen Eindringling zeigen wollen, dass sie bereit sind, gemeinsam ihr Revier zu verteidigen. Denkbar ist auch, dass sowohl Weibchen als auch Männchen aus Eifersucht singen. Wenn einer der beiden seinen Lockruf ausstößt, antwortet der andere, um eventuellen Anwärtern anzuzeigen, dass der Partner bereits vergeben ist. Das Gesangsduett der Vögel könnte also wie ein Ehering bei uns Menschen wirken. Auch die Jungvögel sind abhängig davon, Gesang wahrnehmen zu können. Jeder, der beispielsweise schon einmal in der Nähe einer regen Seeschwalbenkolonie gewesen ist, weiß, wie chaotisch und einen Tinnitus auslösend das sein kann. Für uns Menschen ist es fast unmöglich, eine einzelne Seeschwalbe auszumachen oder gar wiederzuerkennen. Doch die Seeschwalbenjungen in ihren Nestern erkennen die individuellen Stimmen ihrer Eltern im Chaos der über sie hinwegfliegenden Schwingen und Schnäbel wieder und antworten, damit diese sie füttern können.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.